Ein gellender Schrei und das wilde Bimmeln der Dienstbotenglocke unterbrach Eggies Gedanken. Bleib du hier! Eggies Mutter strich sich die Schürze glatt und eilte davon. Doch Eggie blieb natürlich nicht in der Küche. Sie wollte schließlich auch wissen, was los war, und schlich ihrer Mutter wie eine Raubkatze hinterher. Durch die halbgeschlossene Salontür sah sie William Adams. Mit hochrotem Kopf stand er neben dem Cembalo und fuchtelte wild mit den Armen.
Na, Moment mal, was ist denn da los? Wer hat da geschrien? Warum soll Eggie nicht mitgehen? Und wieso fuchtelt jemand wild herum? Also, da stimmt doch was nicht. Leute, das ist heute unser
Geheimnis.
Und das werden wir heute lüften. Ich bin Julia Schölzel und ihr hört den Mitmach-Geheimnis-Lüfte-Podcast für Spürnasen und Rätselknacker, unseren Podcast Das Geheimnis. Und den gibt es natürlich auch in der ARD-Audiothek. So viel kann ich euch schon verraten. Heute hat unser Geheimnis ganz viele Seiten, also Saiten mit AI geschrieben. Und diese Saiten stecken in einem Instrument, das Cembalo heißt und das so klingt. Danke, Cembalo. Was meint ihr? Klingt nicht schlecht, oder? Die vielen Saiten des Cembalos, die kann man spannen und auch entspannen. Und dann verändert sich die Höhe des Tons. Ja, ungefähr so. Ihr merkt schon, man kann ziemlich verrückte Sachen machen mit den Saiten. Und je mehr Saiten, klaro, desto verrückter. Und jetzt sollten wir schleunigst hören, was es damit auf sich hat und welchen Fall wir lösen müssen.
In der Küche des vornehmen englischen Gutshauses der Familie Adams stand Agatha, die eigentlich Eggie gerufen wurde, und schälte Karotten. Ihren ersten Ferientag hatte sie sich wirklich anders vorgestellt. Nur weil Mr. Adams plötzlich die Idee gehabt hatte, heute Abend ein großes Dinner zu geben, musste Eggies Mutter, die Köchin des Hauses, heute arbeiten und Eggie gleich mit. Ihre Mutter wollte sie auf keinen Fall den ganzen Tag alleine lassen. Dabei hätte sich Eggie sicher nicht gelangweilt. Sie hätte alle Folgen von Sherlock Holmes, die Meisterdetektivin, ansehen können. Stattdessen schälte sie Karotten. »Wer kommt heute Abend überhaupt alles?« fragte sie gelangweilt ihre Mutter. »Keine Ahnung. Die beiden Adams konnten sich mal wieder nicht über die Gästeliste einigen. Typisch, die zwei sind wirklich nie einer Meinung. Aber vielleicht kannst du mit ihrem Neffen spielen, ein netter Junge.« »Pff«, machte Eggie. Darauf hatte sie wirklich keine Lust. Bestimmt war dieser Neffe genauso durchgeknallt wie seine beiden Onkel. Die Arbeitgeber ihrer Mutter waren Brüder und hießen William und George Adams. Ein gellender Schrei und das wilde Bimmeln der Dienstbotenglocke unterbrach Eggies Gedanken. »Bleib du hier!« Eggies Mutter strich sich die Schürze glatt und eilte davon. Doch Eggie blieb natürlich nicht in der Küche. Sie wollte schließlich auch wissen, was los war, und schlich ihrer Mutter wie eine Raubkatze hinterher. Durch die halbgeschlossene Salontür sah sie William Adams. Mit hochrotem Kopf stand er neben dem Cembalo und fuchtelte wild mit den Armen. Sein Bruder George saß in einem Sessel, strich sich über sein Oberlippenbärtchen und blickte mit einem missbilligenden Lächeln auf seinen aufgeregten Bruder. Die Fenster waren offen. Von draußen drang der Lärm eines Rasenmähers. Eggie sah den Oberkörper einer Frau hinter einer niedrigen Hecke. Offensichtlich veranstaltete sie diesen Lärm. Draußen schien die Sonne und ein Lichtstrahl fiel bis zum wuchtigen Esstisch, an dem ein Junge etwa in Eggies Alter saß. Das musste der Neffe sein. Besonders glücklich sah er ja nicht aus. Eggies Mutter, ein Zimmermädchen und der Gärtner standen zu einem Grüppchen geformt neben dem Tisch. »Das ist unverzeihlich, unverzeihlich«, plärrte William. »Gerade eben war der Stimmer da und jetzt?« »Hört euch das an! Völlig verstimmt! Wer war das? Wer hat an meinem Cembalo herumgedreht? Ich wollte gerade für meinen Auftritt heute Abend üben und jetzt das!« Das Hauspersonal schüttelte betreten den Kopf. George erhob sich, schlenderte betont lässig zu seinem Bruder und sagte, »Mein lieber William, das war wohl der Stimmer selbst.« »Wer sonst? Mir ist das jetzt zu dumm hier. Ich fahre in die Stadt und kaufe mir eine Zeitung.« Natürlich war es nicht der Stimmer und ich möchte jetzt wissen, wer... rief ihm sein Bruder hinterher, doch George hatte bereits den Saal verlassen. Da fiel Williams Blick auf den Jungen. Er starrte auf dessen Hände, die mit einem Gegenstand spielten, einem Korkenzieher, dachte Aggie. Dann brüllte William los.
»Oliver, du warst es! Gib sofort den Schlüssel her!«
Der Junge starrte das Teil an, mit dem er eben gespielt hatte, da riss es William ihm schon aus den Händen.
»Du hast das Cembalo verstimmt! Das ist der Beweis! Der Stimmschlüssel!
Damit du heute Abend nicht vorspielen musst, was? Ich bin schwer enttäuscht! Rauf mit dir in dein Zimmer und bis heute Abend hast du Hausarrest!«
Oh je, der arme Oliver, Hausarrest. Ah, wie doof ist das denn? Hat er überhaupt das Cembalo verstimmt? War er es? Oder nicht doch eine andere Person? Wir klären jetzt erstmal, wer überhaupt in Frage kommt. Wer war denn bis jetzt anwesend?
Was denkt ihr?
Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Gar nicht so leicht. Habt ihr eine Idee? Okay, die Personen sind...
Also William, George, Oliver, Köchin, Gärtner, Zimmermädchen, Rasenmäherin, Aggie.
Oh, ich würde sagen, das sind ja einige, also insgesamt 8 Leute. Und William hat nur Oliver verdächtigt. Mal hören, was Aggie herausfindet.
Wie bescheuert kann man eigentlich sein, dachte Aggie. Dieser William hatte seinen Neffen doch tatsächlich in sein Zimmer eingeschlossen. Dabei war sich Aggie ganz sicher, dass dieser Oliver das Cembalo nicht verstimmt hatte. Denn dann wäre er doch niemals so dumm gewesen und hätte so, dass es alle sehen konnten, mit diesem Stimmschlüssel herumgespielt. Eins war klar, Aggie musste dem Jungen helfen. Und da sie vorne durch die Tür nicht zu ihm ins Zimmer kam, versuchte sie es einfach hinten herum. Olivers Zimmer lag im 1. Stock. Davor war ein Brunnen, auf den sie leicht klettern konnte. Von hier aus kam sie auf ein vorspringendes Mäuerchen und von dort konnte sie sich auf das Fenstersims vor seinem Zimmer ziehen. Oliver guckte nicht schlecht, als sie an sein Fenster klopfte. Zum Glück ließ er sie sofort hinein, denn gerade eben kam George mit dem Auto zurück und hätte Aggie sonst vermutlich entdeckt. »Wer bist du?« Oliver starrte Aggie an wie eine Außerirdische. »Ich bin Aggie. Meine Mama ist eure Köchin.« »Köchin? Aha, die haben also auch noch eine Köchin«, murmelte Oliver mehr zu sich selbst als zu Aggie. »Wohnst du gar nicht immer hier?« »Oh Gott, nein. Ich bin nur für 10 Tage hier, weil meine Eltern einen dringenden Auftrag in Ägypten haben. Sie sind Archäologen und der Hort hat in den Ferien zu. Hätten sie mich bloß allein zu Hause gelassen.« »Dein Onkel scheint mir tatsächlich eine ziemliche Knallerbse zu sein«, sagte Aggie. »Sperrt dich einfach hier ein, wie im Mittelalter.« »Und dabei habe ich gar nichts gemacht.« Aufgebracht stieß Oliver mit dem Fuß gegen den Mülleimer, dass es krachte. »Glaub ich dir. Deswegen bin ich ja hier, um den Fall aufzuklären.« »Den Fall aufzuklären?« »Ja.« »Wie Sherlock Holmes, die Meisterdetektivin«, dachte Aggie, sagte es aber lieber nicht. »Wer könnte ein Interesse daran haben, dass das Cembalo verstimmt ist?« Oliver zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Ich... weil ich tatsächlich keine Lust habe, heute vor wildfremden Menschen vorzuspielen. Aber ich war's nicht. Denk mal nach. Vielleicht fällt dir jemand anderes ein.« Oliver runzelte die Stirn. »Vielleicht die Nachbarin? Seit ich hier bin, muss ich auf dem Ding jeden Tag üben und sie hat sich schon 2-mal über den Lärm beschwert. Klingt ja auch wirklich Panne.« »Die Nachbarin«, wiederholte Aggie. »Hat die so rote, wuschelige Haare und hat vorhin den Rasen gemäht?« Oliver nickte. »Die Fenster standen offen. Vielleicht ist sie durchs Fenster rein, hat sich den Stimmschlüssel geschnappt und...« »Scht«, machte Oliver. Aggie horchte auf. Der Schlüssel in der Tür wurde umgedreht. Blitzschnell kroch Aggie unter Olivers Bett. Schon ging die Tür auf. »Oliver«, plärrte sein Onkel, »der Cembalo-Stimmer fliegt 2 Wochen nach Gran Canaria. Er ist schon am Flughafen. Bis heute Abend werde ich niemanden finden, der das Cembalo stimmt. Was hast du dir bloß dabei gedacht? 1 Woche Hausarrest!«
Oh Mann, das wird ja noch schlimmer für Oliver. Der kann einem wirklich leid tun. Wie wäre es, wenn wir zwischendurch eine andere Frage klären? Wir reden ja hier dauernd vom Cembalo, aber wie sieht es denn eigentlich aus? Also irgend so ein Klimperkasten mit vorne schwarzen und weißen Tasten? Dann könnte es doch eigentlich auch ein Klavier sein. Oder gibt es irgendwelche Unterschiede? Ja, was ist bitteschön ein Cembalo?
Werden die Saiten beim Cembalo geblasen wie bei einer Flöte? Werden diese Saiten angezupft, ähnlich wie bei einer Gitarre? Und nicht wie beim Klavier angeschlagen mit kleinen Hämmerchen? Oder werden sie sanft gestrichen, wie bei einer Geige oder einem Cello? Was glaubt ihr?
Also geblasen, gezupft oder gestrichen? Ja, richtig ist die Möglichkeit 2. Die Saiten vom Cembalo, die werden angezupft. Jede einzelne Saite mit einem einzelnen Zupfhäkchen, das man dann Kiel nennt. Also vorne drückt man eine Taste, eine schwarze oder eine weiße, und dadurch wird ein Zupfhäkchen bewegt und das zupft dann die Saite an. Ganz schön komplizierte Technik, die dahinter steckt. Und kompliziert ist ja auch unser Fall. Denn wer hat denn nun das Cembalo so verstimmt, dass William nicht mehr drauf spielen kann? Aggie will das unbedingt wissen, denn sie will ja Oliver nicht hängen lassen da oben in seinem Zimmer.
Eine Woche Hausarrest? Wiederholte Aggie, während sie unter dem Bett hervorkrabbelte. Dein Onkel spinnt ja total. Oliver saß zusammengesunken auf seinem Bett und sagte gar nichts. Komm schon, wir finden den Schuldigen, versuchte Aggie ihn aufzumuntern. Und ich habe auch schon eine Spur.
Eine Spur? Oliver hob den Kopf.
Ja. Wer wusste von den Urlaubsplänen des Cembalo-Stimmers?
Ich, sagte Oliver.
Was? Woher?
Mr. Smith, der Stimmer, erzählte es, als er zu seinem Auto ging. Als er fertig war mit dem Stimmen, musste Onkel William ans Telefon. Deswegen brachte er ihn nicht raus, sondern Onkel George.
Hätte das sonst noch jemand gehört haben können? Die Nachbarin?
Ja, rief Oliver. Sie war in ihrem Garten direkt neben dem Auto von Mr. Smith und schnitt die Hecke. Kann gut sein, dass sie es gehört hat.
Aggie überlegte. Vielleicht sollte ich mich mit dieser Nachbarin einmal unterhalten. Vielleicht verplappert sie sich ja. Sie dachte dabei an Shirley Holmes' raffinierte Verhörtechniken. Warum sollte sie die nicht auch einmal ausprobieren? Schon machte sie sich wieder daran, aus dem Fenster zu klettern. »Drück mir die Daumen«, rief sie Oliver noch zu, und schon war sie wieder verschwunden. Doch dummerweise war die Nachbarin nicht in ihrem Garten. Das erschwerte die Sache. Ein Gespräch über die Hecke wäre leicht gewesen. »Vielleicht finde ich ja Fußspuren im Gras«, überlegte Aggie. Doch sie fand nichts. Lange untersuchte sie die niedrige Hecke, über die die Nachbarin vielleicht gekommen war. Doch nirgends hing oder steckte ein verräterisches Stück Stoff oder ein rotes Haar. Vielleicht fand sie ja etwas im Salon. Als Aggie eintrat, traf sie auf Linda, das Zimmermädchen. Sie war gerade dabei, Asche aus dem Kamin zu kehren. Ein Zeitungsschnipsel fiel dabei zu Boden. Aggie hob ihn auf. 16. Juni stand darauf, das heutige Datum. »Wer macht denn im Juni ein Feuer im Kamin?«, fragte Aggie. »Keine Ahnung«, antwortete Linda. »Es war so eine Affenhitze hier. Ich habe gleich alle Fenster aufgerissen und das Feuer gelöscht.« »Wann war das?«, fragte Aggie alarmiert. »Kurz bevor Mr. Adams sich ans Cembalo setzte und dann seinen Wutanfall bekam.« »Kurz davor?«, wiederholte Aggie aufgeregt. »Wie kurz davor?« Linda sah Aggie verwundert an. »Na, vielleicht 1-2 Minuten davor?« »Ach, verflixt«, murmelte Aggie und verschwand.
Also, mir scheint, Aggie hat im Gespräch mit Linda irgendetwas aufgeschnappt. Nur was? Habt ihr eine Ahnung?
War es eine Heckenschere im Salon? die die Nachbarin auf dem Boden liegen gelassen hatte? War es der viele Rauch, der durch das Feuer im Salon zog? Und deshalb konnte die Person, die das Djembalo verstimmt hatte, nicht gesehen werden. Oder war es der Zeitungsschnipsel im Kamin, der nicht verbrannt war und in der Asche lag?
Tja, also diese drei Möglichkeiten, die klingen ja alle drei verdächtig gut. Hören wir mal, was Eggy entdeckt.
Oliver staunte nicht schlecht, als Eggys Kopf so kurze Zeit später schon wieder vor seinem Fenster auftauchte. Hast du die Nachbarin schon ausgequetscht? Nein, und vielleicht ist das auch gar nicht mehr nötig. Linda hat mir erzählt, dass das Fenster nur ganz kurz offen stand. Zu kurz, als dass die Nachbarin hereinkommen und das Djembalo hätte verstimmen können. Vielleicht ist sie ja auch einfach durch die Tür gekommen. Möglich, murmelte Eggy. Aber was anderes ist komisch. Hast du Internet? Oliver zog ein Handy hervor. Zum Glück hatte William ihm das nicht auch noch abgenommen. Dann hätte er nicht einmal seinen Eltern schreiben können. Fabelhaft! Eggy schnappte sich das Gerät und tippte wild darauf herum. Sie las etwas, las weiter, sagte »Aha« und »Ach« und »Echt« und dann »Aha«. Was ist? Hier steht, warum Cembalos verstimmt sein können. Und ein Grund ist Temperaturschwankungen, vor allem große Hitze. Das Cembalo wurde gar nicht mit diesem Stimmschlüssel verstimmt, sondern weil jemand ein Feuer im Kamin gemacht hat, im Juni. Was? Wer? Die Nachbarin? Ich glaube nicht. Eggy strahlte Oliver an. Ich glaube aber, ich weiß jetzt, wer es war. Wenn ich so alle Indizien zusammenzähle? Komm mit!
Ah, Moment mal, nicht so hoppla hopp. Erstmal bitte Indizien? Diesen Begriff hat Eggy gerade gesagt. Das ist doch ein Fachbegriff aus der Detektivsprache. Wisst ihr, was das heißt?
Indizien sind alte Schriftzeichen, die benutzt werden, um eine Botschaft zu verschlüsseln. B. Indizien sind Hinweise oder auch Gegenstände, die darauf schließen lassen, wie eine Tat geschehen ist. Oder C. Indizien sind kleine Messgeräte, die laute Signale aussenden, wenn man den Täter oder der Täterin ganz nahe ist.
Und? Kommt ihr drauf?
Der Countdown läuft unerbittlich und wir brauchen schnell die richtige Antwort. Indizien, ja. Die richtige Antwort lautet Antwort B. Indizien sind Hinweise oder auch Gegenstände, die darauf schließen lassen, wie eine Tat geschehen ist. Und von diesen Indizien hat Eggy nun genug gesammelt, um den Schuldigen zu entlarven. Das Feuer im Kamin, der Zeitungsschnipsel, da kommt doch einiges zusammen. Habt ihr jetzt auch einen Verdacht, wer oder was hinter all dem stecken könnte?
Als Eggy und Oliver in den Salon kamen, standen dort Eggys Mutter und Onkel William. Onkel George saß wieder in seinem Sessel und las Zeitung. »Findet das Dinner heute Abend trotzdem statt?«, hörten die beiden Eggys Mutter gerade fragen. Dann entdeckte William seinen Neffen. »Wie kannst du es wagen? Wie bist du aus dem Zimmer?« »Es gibt keinen Grund, Oliver einzusperren«, unterbrach Eggy Mr. Adams. »Eggy«, rief ihre Mutter, »was soll das?« Oliver hat das Djembalo nicht verstimmt, sondern... Hier machte Eggy eine kleine Pause und blickte ruhig in die erstaunten Gesichter. Sogar George guckte jetzt hinter seiner Zeitung hervor. »Sondern?«, fragte William. »Sondern ihr Bruder«, vollendete Eggy ihren Satz. »Pah«, entfuhr es jetzt George. »Mrs. Christus, Ihre Tochter scheint mir reichlich unerzogen«, wandte er sich an Eggys Mutter. »Ich kann es auch beweisen«, sagte Eggy. »Ein Djembalo verstimmt sich, wenn es großer Hitze ausgesetzt ist. Deswegen haben Sie«, Eggy deutete auf George, »nachdem Sie erfahren haben, dass der Djembalo-Stimmer für 2 Wochen verreist, ein Kaminfeuer angezündet.«
»Märchen«, rief George. »Woher sollte er von dem Urlaub wissen?«, fragte William nach. »Weil er Mr. Smith zum Auto brachte, und da erzählte dieser von seinem Urlaub. Oliver war dabei und kann das bezeugen.« »Ein Grund mehr, dass es Oliver gewesen ist«, rief William.
Aggie ließ sich nicht beirren. »Ihr Bruder benutzte die Zeitung von heute, um das Feuer zu entfachen. Doch sie ist nicht ganz verbrannt. Hier ist noch ein Schnipsel davon. Habe ich im Kamin gefunden.« Aggie wedelte mit dem Papierschnipsel hin und her.
»Das ist doch«, rief George.
»Deswegen sind sie auch in die Stadt, um eine neue Zeitung zu kaufen.«
»Das sagt doch gar nichts.«
»Und warum ist dann immer noch Ruß auf ihrem Daumen?« George wischte sich hektisch die Hände, doch spätestens damit hatte er sich ganz verraten.
»George, wie konntest du?« schrie William völlig aufgebracht. »Das hast du nur getan, damit ich heute Abend nicht auftrete.« »Pff, wird dir auch nicht schaden, wenn du einmal nicht im Mittelpunkt bist«, zischte George. »Du bist so ein Neidhammel«, plärrte William. »Und du ein Angeber«, gab George zurück.
Der Streit der Brüder dauerte noch lange. Aber Aggie, ihre Mutter und Oliver zogen sich lieber in die Küche zurück. Dort durften die Kinder von dem köstlichen Pudding, den Aggies Mutter für das Dinner vorbereitet hatte, essen. Lecker! »Ich schätze, das Dinner fällt heute sowieso aus«, sagte Aggies Mutter kopfschüttelnd.
»Umso besser«, grinste Oliver. »Mensch, Aggie, ohne dich wäre ich hier völlig versauert. Kommst du morgen wieder?«
»Denke schon«, grinste Aggie. »Ich kann dich doch mit den beiden Onkeln nicht alleine lassen.« Und das war der Anfang von vielen wundervollen gemeinsamen Ferientagen.
Und ich bin mir sicher, die beiden haben noch jede Menge Spaß gehabt, Aggie und Oliver. Das war unser Geheimnis von heute, das verstimmte Cembalo, eine Geschichte von Silke Wolfrum, gelesen von Caroline Ebner. Und ich finde es sehr cool, dass ihr mitgerätselt habt. Und wenn ihr noch mehr rätselhafte Fälle lösen wollt, ganz, ganz viele von unseren Podcasts, das Geheimnis, findet ihr in der ARD Audiothek. Da könnt ihr viele Stunden lang knobeln und rätseln. Ich bin Julia Schölzel und ihr wisst ja, das nächste Geheimnis, das wartet schon auf euch.
Und jetzt noch ein Tipp.
Quatsch und Weisheit.
Kinder reden über die Welt und überhaupt.
Man braucht ja auch irgendwie Streit, um auf Lösungen zu kommen.
Also man sollte ehrlich gesagt einfach nach seinem Bauchgefühl gehen, weil beim Bauchgefühl ist es, glaube ich, immer am besten.
Und wir sind
die Anne
und die Ursel.
Und für uns gibt's kaum Wichtigeres
und Schöneres,
als mit unseren Kinderexpertinnen und Experten über
einfach alles Klartext zu reden.
Bei uns geht's richtig zur Sache.
Mit Quatsch und Weisheit.
Dem Philosophie-Podcast für alle, die Quatsch und Weisheit lieben.
In der ARD-Audiothek.
Quatsch und Weisheit.